D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Katrin Ohlendorf. Hallo. Mehr als 2 Jahre ist es jetzt schon her, dass der arabische Frühling begonnen hat. Im Dezember 2010 zündete sich in Tunesien der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi selbst an, um gegen die Willkür von Polizei und Behörden zu protestieren, so jedenfalls die Heldenlegende. Sein Tod löste eine Protestwelle nicht nur im eigenen Land, sondern in einer ganzen Reihe von Staaten im Nahen Osten und Nordafrika aus. Bis heute schwelen die Proteste und Konflikte weiter. Die ganze Region erlebt einen tiefgreifenden Umbruch. Ausgang ungewiss. Wie wir zum Beispiel in Syrien gerade beobachten können, für das die UN zum Jahreswechsel die Schätzung der Opferzahlen der vergangenen 2 Jahre auf über 60.000 hochkorrigieren musste. Europa ist nicht nur Beobachter dieses Konflikts, sondern als politische Größe im Machtgefüge auch ein Faktor. Allerdings scheiden sich die Geister. Was können und was sollten wir überhaupt tun, um den Konflikt zu beeinflussen? Zum Beispiel, um die Entwicklung demokratischer Strukturen zu fördern. Was wird von Europa, von der EU überhaupt erwartet? Um diese Fragen ging es auch bei der 13. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Politiker, Wissenschaftler und Experten anderer Branchen waren eingeladen, eine Bestandsaufnahme der Umwälzungen im arabischen Raum zu wagen und über die Konsequenzen für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU zu diskutieren. Den Auftakt für die Tagung Demokratie und Sicherheit im Nahen Osten machten am 8. November 2012 die Vorträge des EU-Sonderbeauftragten für den Nahostfriedensprozess, Andreas Reinecke, und des Istanbuler Professors für internationale Beziehungen, Solly Özel. Andreas Reinecke, von Haus aus Jurist, kennt die Region aus nächster Nähe. Bevor er im Februar 2012 den Job als Sondergesandten übernahm, war er nämlich deutscher Botschafter in Syrien, davor schon Leiter der Nahostabteilung des Deutschen Auswärtigen Amtes und davor deutscher Vertreter in Ramallah, unter anderem. In seinem Vortrag lieferte er eine Ansicht aus der Europäischen Union auf den arabischen Frühling.
Sehr geehrte Damen und Herren, es war, glaube ich, eine gute Entscheidung, in diesem Jahr das Thema Demokratie und Sicherheit im Nahen Osten auf die Tagesordnung zu setzen. Denn es ist ja erst 2 Jahre her oder knapp 2 Jahre her, dass die Ereignisse ihren Anfang genommen haben in Tunesien. Aber die Umwälzungen sind doch erheblich und sie betreffen eben auch die Bundesrepublik Deutschland, und das sage ich jetzt als ein EU-Diplomat, natürlich auch die Europäische Union insgesamt. Ich war damals in Damaskus und wir haben natürlich dort viele Unterhaltungen gehabt und die Situation verfolgt, zunächst in Tunesien, Ägypten, Libyen und dann schließlich auch in Syrien. Und lassen Sie mich vielleicht die Eindrücke und Erfahrungen, die ich dort gehabt habe, in 3 kleinen Episoden zusammenfassen, weil sie doch für mich symptomatisch gewesen sind. Das erste war etwa im August 2011, September, genau erinnere ich mich nicht mehr, als es klar war, dass in Syrien das Assad-Regime nicht in dem Maße auf die Erwartungen der Bevölkerung einging, als sie sich das erwartet hatten. Ich hatte eine lange Unterhaltung mit einem der führenden Oppositionellen, der auch schon besorgt war über die Situation, über die Aufsplitterung der Opposition und der Stärkung der islamischen radikalen Kräfte. Er sagte etwas resignierend: Ich glaube, wir werden 2 Kämpfe führen müssen. Den einen gegen das Assad-Regime und dann das andere gegen die Islamisten. Leider hatte dieser Mann recht, mit einer traurigen Ausnahme, dass dort in Syrien beide Kämpfe jetzt zeitgleich durchgeführt werden. Aber grundsätzlich ist natürlich diese Aufsplitterung auch in den anderen arabischen Staaten zu beobachten. Gott sei Dank nicht mit diesen entsetzlichen Auswirkungen wie in Syrien. Aber wir merken, dass dort hier 2 unterschiedliche Kräfte sind, die miteinander streiten. Und das werden wir auch in den nächsten Jahren sicherlich noch beobachten können. In einer anderen Begebenheit erzählte mir vor wenigen Monaten eine armenische Christin von ihrem Besuch in Syrien vor 3 oder 4 Jahren. Sie war selbst als junge Frau dort gewesen und aufgewachsen und war jetzt wieder zurückgekehrt. Und sie schwärmte so ein bisschen von der Zeit, damals vor 3 Jahren bei ihrem Besuch. Das war doch so schön und so sicher. Ich habe durch die Souks von Aleppo gehen können und Damaskus ohne Kopftuch um Mitternacht, nichts ist mir geschehen. Die Sicherheit war eine der herausragenden Dinge, die in dem Regime war. Und wie sieht es heute aus? Ich habe dann eingewandt, dass bei den vielen Gesprächen, die ich vor allem mit jungen Gesprächspartnern hatte, viele immer auf das unerträgliche Regime und die Drangsalierung durch die Sicherheitskräfte hingewiesen haben und sich über die alles erdrückende Korruption beschwert haben. Sie konzidierte das und sie gestand ein, dass in ihrer eigenen Jugend in Syrien die Angst vor Spitzeln und Verrat in der Nachbarschaft, in der engeren Umgebung eigentlich ihr ständiger Begleiter gewesen sind. Auch diese Episode, meine Damen und Herren, ist bezeichnend. Ich habe den Eindruck, dass jetzt eine Generation herangewachsen ist, in Syrien, aber natürlich auch in den anderen Ländern, die diesen Zwiespalt schlicht und einfach nicht mehr ertragen wird. Die modernen Kommunikationsmittel haben daran sicherlich einen erheblichen Anteil. Es ist aber auch das Gefühl der ständigen Entwürdigung und der Ungerechtigkeit durch staatlichen Institutionen. Viele haben das Gefühl gehabt, jetzt reicht's. Und dieses Gefühl übrigens war nicht nur in der jüngeren Gesellschaft, jüngeren Generation vorhanden. Und schließlich erinnere ich mich an eine ganz andere Unterhaltung, auch Mitte, Ende 2011, mit einem hochrangigen Vertreter der Baath-Partei, der mich um ein Gespräch bat. Sein Anliegen war dann kurz und knapp: Sagen Sie uns doch, was der Westen will. Wir machen es und dann machen wir weiter wie bisher. Ich glaube, auch das ist symptomatisch. Viele der Verantwortlichen in diesen Regimes hatten damals und ich glaube auch bis heute nicht verstanden, was das wirkliche Anliegen dieser Generation und der Kämpfer war. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass das Regime von Ungerechtigkeit und Korruption, was entstanden war und in Syrien nun in besonders harter Art und Weise, aber woanders eben auch, zu diesen Ergebnissen führen könnte. Und was natürlich auch immer eine Rolle spielt dabei, der Westen unvermeidlich in der Region, die Verschwörungstheorie. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass diese 3 Episoden auch für mich selbst, wenn ich so im Rückblick das passieren lasse, symptomatisch sind für auch die Dilemma dieses arabischen Frühlings. Wir ahnen, dass dieser Weg nicht einfach sein wird. Ich persönlich bin aber überzeugt, dass sich die arabische Welt in die Richtung auf mehr Öffnung und mehr Freiheit entwickeln wird. Da halte ich übrigens auch heute noch den Begriff des arabischen Frühlings für zutreffend. Natürlich muss man realistisch sein. Diese Bewegung in der arabischen Welt wird sich in Sprüngen und in Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen vollziehen. Sie wird Zeit brauchen. Ich glaube, wir werden eher in Jahrzehnten als in Jahren denken müssen. Aber der Anfang ist gemacht und wir sollten und wir müssen diese Entwicklung als Europäer positiv und mit Geduld begleiten. Und ich glaube, wir tun das auch als Europäer. Meine Damen und Herren, ein wichtiger Aspekt dieser dramatischen Entwicklung in der arabischen Welt wird allerdings vielfach übersehen, nämlich die geopolitischen Auswirkungen. Die neuen Verhältnisse führen zu Machtverschiebungen in der Region und neuen Versuchen von Koalitionen, die wir doch einmal genau im Auge behalten müssen. Und gestatten Sie mir, dass ich das einmal etwas ausführe. Lassen Sie mich durchaus mit Syrien beginnen. Syrien, das kann man zusammenfassend sagen, fällt für die nächste Zeit als ein politisch aktiver Akteur aus. Es ist natürlich unter den Assad, Vater und Sohn, nie ein konstruktiver Spieler gewesen, aber immer ein potenzieller Spielverderber. Wir wissen noch nicht genau, wie die frühere Achse Hisbollah, Syrien, Iran sich entwickeln wird. Das ist Teil des gegenwärtigen Kampfes dort. Aber wir wissen jedenfalls, wir können sicher sagen, dass die Rolle, die Syrien bislang gehabt hat, es für lange Zeit nicht mehr haben wird. Ein anderes Bild ist die Türkei. Bereits vor der arabischen Bewegung oder Arabellion hatten wir gemerkt, dass die Türkei sich neu auf die Region konzentrierte und in die Region wandte, vor allen Dingen an seine Nachbarstaaten. Die Idee war eine Annäherung an seine Nachbarn. Und Syrien spielte dabei eine gewichtige Rolle. Und Assad und der türkische Premierminister hatten eine Idee, die vor allen Dingen Assad vortrug, der sogenannten Politik der vier Meere entwickelt. Schwarzes Meer, Kaspisches Meer, der Golf und das Mittelmeer. Diese Politik der Türkei war in der arabischen Welt nicht unumstritten. Zum einen wurde und wird von vielen auch noch die Türkei als das Land angesehen, das Modernisierung und Islam miteinander verbunden hat. Andere fürchteten eher eine Reosmanisierung. Nehmen wir Ägypten. Ägypten ist jetzt dabei, seine angestammte Rolle als arabische Führungsmacht zurückzugewinnen. In den letzten Mubarak-Jahren hatte es einen Teil seines Einflusses eingebüßt und unter anderem auch an die Türkei abgegeben. Mit der Wahl Morsis ist die interne Machtfrage zunächst geklärt, wobei noch offen ist, in welche Richtung sich das Ganze begeben wird. Es ist aber bemerkenswert, dass Ägypten und die Türkei sich aufeinander zubewegt haben. Das kann man an zwei Beispielen sehen. Eines hat Herr Füchs eben schon kurz erwähnt. Syrien. Morsi hat schon vor einigen Wochen die Idee eines sogenannten islamischen Quartetts ins Spiel gebracht. Damit meinte er neben der Türkei und Ägypten auch noch Iran und dessen Widersacher Saudi-Arabien. Vier Spieler, die in Syrien eine Rolle haben, vier Spieler, die eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen. Bislang haben die vier nicht auf Außenministerebene getagt, aber immerhin auf Ebene der hohen Beamten. Die Saudis konnten sich bislang dazu nicht durchringen. Aber auf Außenministerebene haben sie die drei getroffen. Wir wissen noch nicht, was dabei herauskommen wird. Es ist sicherlich auch erst ein tastender Versuch, aber wir können diesen Versuch beobachten. Das zweite ist auch die Reise des ägyptischen Präsidenten Morsi zum blockfreien Gipfel nach Teheran. Das ist die erste Reise eines ägyptischen Präsidenten in den Iran gewesen seit langer, langer Zeit. Mubarak hat es nie gemacht. Es ist jetzt kein bilateraler Besuch gewesen, er ist dort zu einer multilateralen Konferenz gewesen und Morsi hat den Gastgebern auch gehörig die Leviten gelesen. Aber er ist gefahren. Wie gesagt, das Bild bleibt unklar, aber es ist ein Teil dieser Versuche, die wir beobachten können. Nehmen Sie Katar. Katar hat einen großen Einfluss, nicht nur durch seine großen Finanzmöglichkeiten, sondern auch durch den Fernsehsender Al Jazeera. Gerade Al Jazeera hat im Syrien-Konflikt eindeutig Position bezogen auf Seiten der islamischen Kräfte. Sie wissen, dass Katar, der Emir von Katar, versucht hat, einen Friedensschluss zwischen oder eine Einigung zwischen Hamas und Fatah herbeizuführen. Das hat nicht zum Erfolg geführt. Aber wir haben jetzt zum Beispiel beobachten können, dass der Emir vor wenigen Tagen einen Besuch in Gaza gemacht hat. Er ist nicht in Ramallah gewesen. Er hat Projektmittel in Höhe von 400 Millionen US-Dollar für Gaza zugesagt. Er hat keine Zusage für Ramallah gemacht. Man kann auch nicht genau abschätzen, was das wirklich heißt, aber es liegt auf der Hand, dass dort eine gewisse Verschiebung der Kräfte Richtung Gaza erfolgen kann, zwischen Ramallah und Gaza. Und es ist auch für Israel nicht einfach. Denn Katar ist zumindest einer Verbündeter der Vereinigten Staaten, sodass dieses Verhältnis zu Katar, wenn sie dort sich weiter engagieren sollten, noch schwieriger werden dürfte. Irak wissen wir noch nicht. Es war immer ein stolzes arabisches Land, hat einen großen Reichtum. Es wird sich wieder seinen Platz suchen in der arabischen Welt. Und Saudi-Arabien hat sich in den letzten Jahren zwar immer auch engagiert in Bereichen wie Jemen oder Libanon, ist sicherlich im Augenblick mit der Nachfolgefrage beschäftigt, aber es wird weiterhin seinen Platz suchen in diesem ganzen Konflikt. Wir werden das noch weiter diskutieren. Aber, meine Damen und Herren, Sie werden vielleicht gemerkt haben, dass ich ein Land in diesem Zusammenhang nicht genannt habe. Israel. Israel ist auf bemerkenswerte Art und Weise von diesen geostrategischen Bewegungen ausgeschlossen. Natürlich ist Israel davon betroffen. Es ist aber nicht Akteur, sondern es ist Beobachter. Es bleibt auf die Rolle des Beobachters beschränkt. Die Beziehungen zum langjährigen Bündnispartner Türkei, wir haben es schon gehört, sind seit dem letzten Gaza-Krieg und dem Amilla-Vorfall nachhaltig gestört. Die Kontakte zum neuen Ägypten sind sehr schwierig, vor allen Dingen auch wegen der Sicherheitslage im Sinai. Katar habe ich schon erwähnt. Und in Israel hört man immer wieder sorgenvolle Stimmen um die Zukunft des Friedensvertragspartners Jordanien. Dabei gäbe es eigentlich in der Lage, in der wir uns jetzt befinden und der sich andeutenden Verschiebungen, durchaus interessante Anknüpfungspunkte. Es ist ja kein Geheimnis, dass manche Staaten der arabischen Halbinsel mit ähnlicher Sorge auf den Iran schauen, wie es Israel tut. Israel hat ein eigenes Interesse an dem Erfolg der Demokratisierungsbemühungen in der Region. Man könnte sich durchaus auch vorstellen, dass über den Nachbarn Ägypten Israel eine Annäherung an die Muslimbrüder nicht nur in Ägypten erreichen könnte. Das Problem, Sie ahnen es und Sie wissen es, ist der Palästina-Konflikt, der ungelöste Palästina-Konflikt. Und buchstäblich allen Gesprächspartner, die ich auch in den letzten Monaten darauf angesprochen habe in der arabischen Welt, wie die Chancen seien, wird mir dieses entgegengehalten. Da möchte ich allerdings eines klären. Zunächst hat der arabische Frühling ja eine Behauptung einiger früherer arabischer Potentaten entlarvt. Denn sie haben immer gesagt oder häufig gesagt, dass der israelisch-palästinensische Konflikt der Modernisierungsbemühungen in ihrem jeweiligen Land entgegenstände. Das war offensichtlich falsch. Aber nach wie vor wird deutlich, dass kein arabischer Führer es wagen kann, öffentlich mit Israel in Verbindung gebracht zu werden. Das gilt jedenfalls für die Staaten, mit denen Israel keinen Friedensvertrag hat. Natürlich hören wir immer wieder von Kontakten, auch relativ intensiven Kontakten. Sie nützen aber politisch nichts, weil sie nicht öffentlich gemacht werden. Es erinnert so ein bisschen an die Politik der Kabinette, die wir im vorletzten Jahrhundert und davor gehabt haben, aber eben nicht unter Einbeziehung der Öffentlichkeit, die heute so wichtig ist. Zur Vermeidung von Missverständnissen. Ich glaube nicht, dass mit einer Lösung des Palästina-Konfliktes alle Probleme zwischen der arabischen Welt und Israel beseitigt wären. Aber es würde zunächst mal eine tragfähige Basis für eine gemeinsame Zukunft entstehen, die bisher nicht vorhanden ist. Und es gibt ein weiteres Argument für einen Friedensschluss, gerade in den Zeiten des arabischen Frühlings. Es spricht doch vieles dafür, dass in Palästina, sozusagen vor der israelischen Haustür, ein demokratischer und weltlicher Staat entsteht. Fatah lässt sicherlich manche Fragen offen, aber sie ist eine säkular ausgerichtete und religiös neutrale Bewegung. Und sie hat jetzt zum vierten Mal Wahlen durchgeführt, zumindest in der Westbank. Also es gibt eine gewisse demokratische Erfahrung dort. Präsident Abbas ist als Politiker stets als ein Mann des Ausgleichs und der Verhandlungen aufgetreten. Warum soll man nicht diese Konstellation jetzt nutzen, ehe sich möglicherweise andere Mehrheiten in der Westbank bilden, wie wir es schon einmal in Gaza erlebt haben? Ich habe über dieses Thema in den letzten Monaten viel mit Israelis gesprochen und aber oft einen sehr, sehr ernstzunehmenden Einwand gehört. Der lautet: Wie können wir jetzt über eine gemeinsame Zukunft sprechen, wenn unsere Sicherheit erneut in Gefahr ist, in einer Art und Weise, die für uns nicht berechenbar ist? Gaza, Syrien, Südlibanon, Iran, selbst Sinai. Außerdem sind die Moslembrüder nach israelischer Einschätzung prinzipiell anti-israelisch eingestellt oder sehr islamisch eingestellt. Wie kann man mit ihnen eine gemeinsame Sprache finden? Ich glaube, dass man dieses Sicherheitsargument sehr ernst nehmen muss. Ich glaube aber auch, dass es einem Ausgleich nicht entgegensteht. Im Gegenteil, ich glaube, eine Einigung mit seinen Nachbarn könnte die militärische Sicherheit Israels durch einen politischen Horizont mit den arabischen Staaten ergänzen. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass das Jahr 2013 sehr wichtig werden wird. Im Jahr 2013 jährt sich das Oslo-Abkommen zum 20. Mal. Die neue US-Regierung wird wieder voll handlungsfähig sein. Wir werden in Israel eine neue, neu mandatierte Regierung haben. Ich bin überzeugt, dass wir im Jahre 2013 eine neue, umfassende internationale Initiative zur Lösung des Nahostkonfliktes brauchen, unter Einschließung der Europäer. Dieses ist im Interesse Israels, dieses ist im Interesse Palästinas, dieses ist im Interesse der Europäischen Union. Wir Europäer wollen, dass dieser Konflikt, der seit langem an unserer Südgrenze schwelt, jetzt endlich gelöst wird. Vielen Dank.
Andreas Reinicke war das, EU-Sonderbeauftragter für den Nahost-Friedensprozess. Er sprach im Rahmen der 13. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung über die Perspektive der Europäischen Union auf die Aufstände in der arabischen Welt. Gleich geht es weiter mit einem weiteren Vortrag dieser Tagung.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Die Türkei ist ganz direkt von den Umwälzungen im arabischen Raum betroffen. Nicht nur, dass mit Syrien ein direktes Nachbarland tief in einem Bürgerkrieg steckt, türkische Zivilisten in den Grenzgebieten bedroht sind oder die Türkei mit einem Flüchtlingsansturm zu kämpfen hat. Die Türkei versucht schon ziemlich lange Zeit, ihre Rolle im Nahen Osten auszubauen und treibt dieses Ziel jetzt auch im und mit dem Konflikt weiter voran. Außerdem gilt sie, vor allem vielen Westlern, als Modell für die Demokratisierung islamischer Länder. Der folgende Redner, Soli Özel, wehrt sich gegen eine solche Vorbildidee. Özel hat in den USA Wirtschaftswissenschaften und internationale Beziehungen studiert. Heute lehrt er internationale Beziehungen an der Kadir Has Universität in Istanbul. Auch als Zeitungskolumnist und als Berater arbeitet er. Im Anschluss an den Vortrag von Andreas Reinicke sprach er, in Englisch übrigens, über die türkische Perspektive auf den arabischen Frühling.
Good afternoon. Darkness descends upon the Arab world. Waste, death and destruction attend a fight for a better life. Outsiders compete for influence and settle accounts. The peaceful demonstrations with which this began, the lofty values that inspired them, become distant memories. Elections are festive occasions where political visions are an afterthought. The only consistent program is religious and is stirred by the past. A scramble for power is unleashed without clear rules, values, or endpoint. It will not stop with regime change or survival. History does not move forward, it slips sideways. Games occur within games, battles against autocratic regimes, a Sunni-Shiite confessional clash, a regional power struggle, a newly minted Cold War. Nations divide, minorities awaken, sensing a chance to step out of the state's confining restrictions. The picture is blurred. These are but fleeting fragments of a landscape still coming into its own, with only scrappy hints of an ultimate destination. The changes that are now believed to be essential are liable to be disregarded as mere anecdotes on an extended journey. New or newly invigorated actors rush to the fore. The ill-defined street, prompt to mobilize, just as quick to disband. Young protesters, central activists during the uprising, roadkill in its wake. The Muslim Brothers, yesterday dismissed by the West as dangerous extremists, are now embraced and feted as sensible, business-like pragmatists. The more traditionalist Salafis, once allergic to all forms of politics, are now eager to compete in elections. There are shadowy armed groups and militias of dubious allegiance and unknown benefactors, as well as gangs, criminals, highwaymen, and kidnappers. Alliances are topsy-turvy, defy logic, are unfamiliar and shifting. Theocratic regimes back secularists, tyrannies promote democracy, The US forms partnerships with Islamists. Islamists support Western military intervention. Arab nationalists side with regimes they have long combated. Liberals side with Islamists with whom they then come to blows. Saudi Arabia backs secularists against the Muslim Brothers and Salafis against secularists. The US is allied with Iraq, which is allied with Iran, which supports the Syrian regime, which the US hopes to help topple. The US is also allied with Qatar, which subsidizes Hamas, and with Saudi Arabia, which funds the Salafis, who inspire jihadists who kill Americans wherever they can. In record time, Turkey evolved from having zero problems with its neighbors to nothing but problems with them. It has alienated Iran, angered Iraq, and had a row with Israel. It virtually is at war with Syria. Iraqi Kurds are now Ankara's allies, even as it wages war against its own Kurds, and even as its policies in Iraq and Syria embolden secessionist tendencies in Turkey itself. That wasn't me. My picture is not as dark as this one, but this is from the beginning of a rather brilliantly written but very, very pessimistic and dark article co-authored by Hussein Agha and Robert Malley, published in the New York Review of Books, issue November 7. I do recommend those of you who do read English and who can access it, and I don't think you have to be a subscriber to it. It is a very hard-hitting and eye-opening article. Yet, if these are the cards we are dealt, we really have to think about what is going on and see what we can do. I'm not necessarily going to speak about the intricacies of Turkish foreign policy, although at the end I will talk about Turkish foreign policy and what I consider to be its fundamental mistakes since the beginning of the Syrian case, if not earlier. But I think, first of all, we've got to put into perspective historically what it is that we're witnessing. Again, very often when I listen to or speak with colleagues from either Europe or the United States, there is a very curious amnesia about the history of the last 100 years. There is a very convenient absence of memory when it comes to the issue of colonialism. There is a very kind of aggravating sense of bewilderness that bewilders me about who's responsible for what. And so long as what's going on in the region is treated, they are doing this, what the hell are we supposed to do? I doubt that we can get anywhere. Secondly, I think it is also, especially for Europe, a mistake to think that the Middle East, by the way, I mean, part of the Middle East is neither Middle or East, you know, North Africa is South and West. It isn't out there. It is part of Europe, demographically, geographically. So, and I'll say what I'm going to say at the end. We really have to have a different language to discuss these matters. We really have to have a new framework within which to see what is going on. Now, one can understand and even empathize with Europe, you know, like, you know, Greece is burning, you know, maybe Spain will follow. God knows what will happen if Italy slips. Germany is trying to hold everything, and then it cannot really be liked by anyone because it is demanding Protestant guilt from Orthodox and the Catholics. But the thing is, we really must look at things differently. The way I see what's going on is as follows. What we are witnessing is indeed the unraveling of the post-Ottoman system in the Middle East, an order that was created to the south of Turkey by the British and the French, mainly by the British, and I think in North Africa, the unraveling of the colonial order from the mid-19th centuries onward. And As you know from your history, as we know from our history, the collapse or the breakup of empires is never a fun thing to watch. It's too bloody, it's too dirty, whatever. But there is an unraveling of the post-Ottoman system. So far, only republics appear to have been impacted by it. The monarchies seem to be doing fine, but whether or not monarchies are going to continue to be doing fine, it remains an important question. We'll see. Okay. So what's going on? I think we can, this unraveling has started, at least in embryonic form, with the first Gulf War. That is when a grand coalition pushed Saddam Hussein, forced Saddam Hussein to withdraw its troops from Kuwait. Then the Americans stood by when the rebellions took place, and then public pressure led them to enforce no-fly zones in the north and the south. And there you had the embryonic Kurdish state to begin with. The net effect of the American war against Iraq was to destroy the Iraqi regime's fundamental construction, and along with it, what I believe to be the fundamental construction of the post-Ottoman order put together by the British, which depended on the unquestioned and absolute supremacy of Sunni Arabs over non-Sunnis and non-Arabs. Therefore, with the Iraq War, we have the unraveling of an order and basically unleashing of forces that had been kept in one fashion or another, either in colonial times or post-colonial Cold War authoritarian times, under a lot of pressure. What we're seeing today is the rise, and as Aga and Mali have very poetically presented, the rise of subnational networks, the rise of Kurdish nationalism that is regional and cross-border. We are witnessing weakening states. We're seeing weakening states in an age of dwindling developmental resources globally and at a time of demographic explosion in an Arab world whose birth rates have collapsed, but nonetheless, the momentum of the population growth is still there. Under such circumstances, there are really many more questions than answers. I can come up with 100 questions, and I don't believe anybody can really judiciously give answers to those questions. Some of them are, as the old order unravels, what kind of order are we to expect? Can the borders that are, by all definitions, artificial borders, really hold? Is the sectarian conflict that is part of the state adversity and rivalry compatible with a regional state system? Can Israel hold its own in the way it is constituted? I mean, at the end of the day, Israel is a product of the post-Ottoman settlement and British imperial domination. That is what the geography has come up, has been created, how it's been created. And if Israel cannot hold its own in the way it is constituted today, which direction will it go? Especially at a time when the two-state solution is being treated more as a fantasy, or increasingly more as a fantasy, than a viable political option. What are the questions that are being raised in Israel? Is it going to be what the Arabs, or what the Palestinians in particular, said all along? The Crusaders came, stayed for 100 years, and then departed. Is that the kind of times we're still living in? And as I said earlier, how long can the monarchies hold? Why do they hold? Is it still international patrons that keep them in place? Is it immense resources, that is oil rents, that keep them in place? Or is it their domestic configurations, their ability to make alliances with a variety of groups that one way or another maintain these ties to the rulers? Syria is the crystallizer of both the sectarian and the ethnic dimension of a regional cum global power struggle. Syria is a mirror. What goes on in Syria is not just about the freedom and justice that were sought by a large portion of the population for some time now. What had begun as a peaceful political opposition movement, faced with the unnecessary brutality of the regime, has now turned not just into a civil war, but also turned Syria into the playground of regional power games, global power games, and all of them wrapped in sectarian language. So the question to ask is, and when you think about it, the territories that have in the last 20 years have been subjected to brutal breakups, separations that were bloody, are all territories of the Ottoman Empire in its last 30, 40 years. In a way, what happened in Yugoslavia, a place that remained multi-ethnic and multi-confessional, multi-religious, because of the Cold War, for whatever reason, that unraveling and the language that was used is partially resembling, or at least is reminiscent of, or what is going on in Syria is reminiscent of what goes on in Bosnia, is that final post-Ottoman resolution, which is not confined only to drawing boundaries and creating political entities, but also homogenizing communities. Is that what we're witnessing the final phase of in Syria? Is a question, in my judgment, worth asking. We're caught between bad and worse alternatives at this point in time. Russia's gambling, the West is impotent and actually unwilling to intervene. Turkey, with its policies in Syria over the last 20 months, has faithfully exposed to the rest of the world the dramatic gap between its desires, ambitions, and goals, and its capacity. A question: does anybody really care about Syrians, so long as things don't get out of hand? I cannot, in my heart, answer this question in the affirmative. Add to all of this the energy resources of Eastern Mediterranean. Is the Syrian conflict, if not explicitly, implicitly related to that resource distribution that is likely to come in Eastern Mediterranean as well, which will render Eastern Mediterranean, for a whole other set of reasons, a very important economically strategic region? And there, of course, you don't just have Arab countries, you don't just have Israel, you don't just have Turkey, you also have Cyprus, which is a member of the European Union, which is a wholly paid subsidiary of the Russian Federation, whose oil and gas are being explored by American companies that have Israeli participation. It really makes a good script for a wonderful adventure movie. On the one hand, in my view, it would be best if the region could take care of its problems by its own devices. Again, and I don't mean to be impertinent, but the way I heard the previous speaker speak really is as if the regional people, the regional political orders, should not even be asked or are irrelevant to the grand discussions that we're having. If I am right, and what we're witnessing is the unraveling of a colonial order under whatever guise, we really have to strip our language from the remnants of a colonial language as well, vocabulary as well. There is no institutional structure, though, to take care of the problems of the region. There is no security regime that could be the enabler of such a direction. There are basically four countries in the region that are worthy of being called a state. Three of them are non-Arab, and one of them is Arab. Israel, Iran, Turkey, and Egypt, however weak the Egyptian state might be today. Iran seeks recognition of its legitimate interests, but does so in a rather unseemly and annoying way. Israel, as I see it, is caught between its ideological follies and its blindfolded concern for its own security. Because of it, behaves as if it is not part of the region organically. Iran and Israel are declared enemies, which is curious. Turkey and Israel are cross with one another, they don't speak. Egypt is trying to come back and is trying good relations with both Iran and Turkey, and where this will all lead is yet a question mark for me. So I come back to my earlier point, we really need to think about the region within a different paradigm. And a good place to start with it all is to drop all this, in my judgment, nonsensical debates about whether Islam is compatible with capitalism or Islam is compatible with democracy. No religion, per se, can be compatible with a political system. The God of Judaism is a very vengeful guy. There are sections in the Bible that belie a Jesus that turns the other cheek. So I think we should try to apply a secular language to our understanding of Muslim societies. There is no reason to think that Muslims have an extra gene which makes them irrational or makes them not partake of the desires, aspirations, demands of other peoples in other parts of the world. There is a dysfunctionality. That's not the religious thing. You can see in my country how, although we're becoming more religious, there are lots of things that I don't particularly like the way things are going, but you see, you can touch it, how life is becoming more and more secular. People are becoming more religious, but life is becoming more and more secular. By the way, Weber's Protestants were not secular people, right? After all, the calling was a religious calling, not a secular one. Finally, on Turkey. I like saying this in Germany too. Every time the West finds itself in trouble, like there is a development where you really cannot judge which way it's going to go, something is evoked immediately. The Turkish model. You know, the Soviet Union collapses. All these istans come out. Nobody has ever heard of them. But, you know, they're Turkish and Muslim. You know, they're sitting on gas and oil. Turkish model. Why? Because Turkey is Western. Secular, capitalist. Not really democratic, but at least it has a party system. It has holds elections. Then Osama bin Laden attacks the United States. There is obviously a very disdainful dystopia there, jihadist dystopia. Everybody rediscovers the Turkish model. We get $16 billion extra dollars from the IMF. And then the Arab awakening takes place. And everybody is again concerned, my God, what are these guys going to do? Turkey to the rescue. Now, I thought it was wrong then, and I think it is now proven that it is wrong. Nobody should pretend to be a model to anyone else. As I said, if anything, what Turkey shows to the other countries with which it has obviously historical relations, and what our ruling party, Justice and Development Party, shows to the political parties in those countries where the transition has already begun, with which it has kind of organic links, it has kinship relations with, is you've got to manage a country. You've got to give something to your populations materially. If you don't do this, you're not going to get anywhere. The question really is, can you do it? And what must you do in order to do it? What is the general framework within which you wish to operate? And lo and behold, Mr. Musri, I understand, called a colleague of mine who writes in a newspaper which has worked a lot about developmental projects. He has something that is can be relevant to Egypt. That is the kind of thing that Turkey can be helpful with, not whether or not Islam is compatible with democracy. Egypt is going to go through a very rough time. I'm sure it will be very difficult to be either a secular or a Copt in Egypt. Egypt is not going to turn liberal tomorrow, so long as it has a very strong Salafist movement. But the thing is, it's going to have to go through all these things. Perhaps we can ask ourselves, had the Mubarak regime or the Sadat regime not been supported so unconditionally for such a long period of time, maybe this transformation would have taken a different shape. But there is no point in going with ifs. So Turkey, therefore, found itself in a position to serve as an example. And what makes Turkey, in my view, particular is precisely the fact that it is a capitalist, secular, democratic country, which is a member of NATO, has a Muslim population, and seeks a fictional European Union in a very fictional way. But even the fiction itself gives both the European Union and Turkey a lot of advantages, neither of which seem to actually recognize today. And I'll finish. In my view, there were four mistakes that Turkey had committed in managing the Syria affair or mismanaging it. One was, as I said, it exposed the immense gap between its capacity and its aspirations. Second, it inadvertently, perhaps advertently, dropped the ecumenical or secular language of its foreign policy, suddenly thinking the string of pearls, Muslim Brotherhood governments all over would be such a nice thing, and Turkey would be in the leading position. I don't think anybody demanded it. Engaging in regional power politics without taking care of its own problems, and those problems are both sectarian and, of course, ethnic, and when there is sectarian polarization and regionally growing Kurdish nationalism, the first task for Turkey should have been to take care of its own problems that are related to those. As a result of all this, Turkey's aspiration to become a regional power is not going to go away, but it will be somewhat diminished, because I think Turkish foreign policy is going to be far more dependent on the US than it had to be under the circumstances. The role of Europe in here, in my view, is extraordinarily important in terms of what the kind of role Turkey can play and the kind of direction Turkey is going to go to. To do as some Europeans do, which is to deny the fact that the Ottoman Empire was indeed a European empire, that for 200 years Turkey sought to be Western in its modernization, and to then do away with 65 years of common security partnership is erroneous. It is wrong on the part of Turkey to think that 200 years of westernized modernization did not become part of its identity, that its identity is only determined by the religion of its people. Last sentence. I tend to think that when Europe was Turkey's challenge, Turkey rose to that challenge. Europe dropped the ball. Turkey got very confident, maybe overconfident, tries to go its own way. I think it is still Europe's challenge now to see whether or not it can find a different way of bonding with Turkey and continuing the relation. Thank you.
Sie hörten einen Vortrag des türkischen Professors für internationale Beziehungen, Soli Özel. Gehalten hat er ihn auf der 13. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung, die unter dem Titel stattfand, Demokratie und Sicherheit im Nahen Osten, und zwar am 8. November 2012. Sein Thema, 2 Jahre nach Beginn der Arabellion, eine Ansicht aus der Nachbarschaft. Für beide Hörsaalvorträge, die wir heute gehört haben, finden Sie übrigens auch einen Videolink und weitere Infos auf unserer Homepage.
D-Radio Wissen. Hörsaal.